Bibelauslegung, Kapitel 8. Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Die Freiheit der Liebe, die die Erkenntnis übersteigt. Macht Erkenntnis hochmütig und erbaut die Liebe die Tugend? Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1. Die Bibel lehrt klar das Prinzip, dass Erkenntnis hochmütig machen kann, die Liebe jedoch Tugend erbaut. Dieses Wort wurde vom Apostel Paulus gesprochen, als er das Problem der Gemeinde in Korinth erklärte, und es ist in 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1 aufgezeichnet als: Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Zu jener Zeit gab es in der Korinthergemeinde Menschen, die viel Erkenntnis über den Glauben besaßen. Sie hatten die Glaubenserkenntnis, dass ein Götzenbild nichts ist, und basierend auf dieser Erkenntnis argumentierten sie, dass bestimmte Handlungen freigestellt seien. Paulus wies sie jedoch auf ein wichtiges Problem hin. Zwar mag die Erkenntnis an sich richtig sein, doch wenn sie nicht von einem Herzen begleitet wird, das den Nächsten liebt, kann sie einen Menschen hochmütig machen. Da Erkenntnis einem Menschen die Überzeugung verleiht, im Recht zu sein, kann sie manchmal zu einer Haltung führen, die keine Rücksicht auf andere nimmt. Wenn jemand beginnt, sich seiner Erkenntnis zu rühmen, entsteht leicht ein Herz, das andere verurteilt oder ignoriert, in dem Glauben, mehr zu wissen. Daher sagte Paulus, dass eine Gemeinschaft nicht durch Erkenntnis allein erbaut werden kann. Andererseits besitzt die Liebe die Glaubenskraft, eine Gemeinschaft zu erbauen. Liebe lässt einen an den Glauben und den Zustand anderer denken und befähigt dazu, die eigenen Rechte oder die eigene Freiheit aufzugeben. Wenn Liebe vorhanden ist, denkt ein Mensch zuerst an den Nutzen der anderen, anstatt sich seiner Erkenntnis oder seiner Rechte zu rühmen. Deshalb bezeichnete Paulus sie als das wichtigste Element für den Aufbau einer Gemeinschaft. Dieses Glaubensprinzip lässt sich auf das gesamte Glaubensleben anwenden. Viel vom Wort Gottes zu wissen und reich an religiöser Erkenntnis zu sein, ist an sich wichtig. Wenn diese Erkenntnis jedoch nicht denselben Zweck verfolgt wie die Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist, kann sich der Glaube allmählich in ein egozentrisches Erscheinungsbild verwandeln. Umgekehrt macht der Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist einen Gläubigen demütig und führt ihn in die Richtung, die Gemeinschaft zu erbauen. Daher leugnet die Bibel nicht die Erkenntnis an sich, sondern lehrt die Tatsache, dass Erkenntnis mit Liebe einhergehen muss. Erkenntnis ermöglicht es einem, die Wahrheit Gottes zu verstehen, aber die Liebe zeigt, wie man durch den Glauben an das Evangeliumswort dieser Wahrheit leben sollte. Letztendlich ist das Prinzip, von dem die Bibel spricht, eindeutig. Erkenntnis allein kann einen Menschen nicht vollkommen machen, aber wenn sie von dem Glauben begleitet wird, der an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist glaubt, wird die Erkenntnis richtig eingesetzt. Folglich bewirkt dies im Glaubensleben, dass die Glaubensgemeinschaft erbaut wird, sodass die Erkenntnis nicht in Hochmut mündet. Paulus beginnt mit den folgenden Worten: Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Die hier erwähnte Erkenntnis bedeutet Genauigkeit in Bezug auf sachliche Zusammenhänge. Viele unter den Gläubigen in Korinth wussten sehr wohl um die Tatsache, dass ein Götzenbild in der Welt nichts ist und das Götzenopferfleisch einfach nur Nahrung ist. Diese Erkenntnis an sich ist nicht falsch. Paulus wirft jedoch eine tiefere Frage auf. Es geht um den Punkt, ob diese Erkenntnis in Übereinstimmung mit dem Zweck der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist genutzt wird. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist kein Wissenssystem, das dazu entworfen wurde, um zu beweisen, was richtig und was falsch ist, sondern es ist die Kraft des Heilsevangeliums, die dem Gläubigen Errettung und neues Leben schenkt und einen Menschen des Glaubens erbaut. Wenn man durch den Glauben dem Evangelium aus Wasser und Geist folgt, das das Wort der Wahrheit Gottes bezeugt, würde man dann nicht zu einem Menschen werden, der ein Gott wohlgefälliges Glaubensleben führt und danach dem Herrn begegnet? Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 2 bis 3. Gemäß der Lehre der Bibel führt ein Mensch, der dem Evangeliumswort aus Wasser und Geist in der Wahrheit Gottes folgend lebt, ein Glaubensleben, das Gott gefällt, und begegnet schließlich dem Herrn. Dies liegt daran, dass das Glaubensleben nicht einfach mit einem momentanen Bekenntnis endet, sondern eine Lebensreise ist, die durch den Glauben innerhalb von Gottes Evangelium aus Wasser und Geist gelebt wird. Jesus sagte in Johannes Kapitel 14, Vers 6: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dieses Wort bedeutet, dass der Weg zu Gott in der Wahrheit des Evangeliumswortes aus Wasser und Geist Jesu Christi liegt und dass das Leben, das diesem Wort der Wahrheit folgend gelebt wird, genau der Weg ist, der zu Gott führt. Daher bedeutet das Leben eines Gläubigen nicht einfach die Wiederholung religiöser Handlungen, sondern es bezeichnet die Ausrichtung eines Lebens, das in der Wahrheit gelebt wird. Ebenso betont die Bibel ein Leben, das Gott gefällt. In Epheser Kapitel 5, Verse 8 bis 10 heißt es: Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ein Gläubiger muss leben, indem er darüber nachdenkt, was in seinem eigenen Leben Gott zur Freude gereicht. Ein solches Glaubensleben beginnt mit einem auf Gott ausgerichteten Herzen und zeigt sich in einer Haltung, die danach strebt, dem Wort Gottes folgend ein Glaubensleben für die Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu führen. Und die Bibel spricht von der Hoffnung, am letzten Tag dem wiederkommenden Herrn zu begegnen. Hebräer Kapitel 12, Vers 14 besagt: Jage dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Dies bedeutet nicht, dass ein Mensch aus eigener Kraft vollkommen wird, sondern dass es eine Richtung sein muss, durch den Glauben an das von Gott gegebene Evangeliumswort aus Wasser und Geist zu leben. Es gibt mehrere Eigenschaften, die bei einem Menschen in Erscheinung treten, der in der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist lebt. Er versucht, auf der Grundlage des Wortes Gottes und der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu denken und zu handeln, und er bemüht sich, den Zweck der Verkündigung von Gottes Evangelium als wichtiger anzusehen und zu verfolgen als seine eigenen Begierden. Zudem strebt er danach, im Glaubensleben dem Willen Gottes folgend zu leben. Ein solches Glaubensleben besteht nicht einfach aus äußerlichen Handlungen, sondern wird zu einem Leben, in dem das Zentrum des Herzens auf Gott ausgerichtet ist. Letztendlich ist der Glaubensweg, von dem die Bibel spricht, eindeutig. Ein Mensch, der dem Weg des Evangeliumswortes aus Wasser und Geist in der Wahrheit Gottes folgend lebt, gelangt dazu, ein Gott wohlgefälliges Glaubensleben zu führen und erlangt die Hoffnung, am Ende dieses Lebens dem Herrn zu begegnen. Ein solches Leben wird nicht durch Zwang herbeigeführt, sondern wird zu einem Glaubensweg in der Nachfolge des Herrn, der aus einem Herzen entspringt, das versucht, dem Zweck Gottes in dem Glauben zu dienen, der an Gottes Evangeliumswort aus Wasser und Geist glaubt. Paulus definiert das Wesen des Erkennens neu: Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Der zentrale Übergang hierbei ist, wer das erkennende Subjekt ist. Das Problem ist nicht, ob ich Gott kenne, sondern ob Gott mich kennt. Diese Veränderung geschieht nur durch das Evangelium aus Wasser und Geist. Durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, wird die Sünde der Welt auf den Leib Jesu übertragen, das Gericht über diese Sünde wird am Kreuz vollzogen, und wenn man durch den Glauben ein Kind Gottes wird, erst dann wird der Gläubige zu jemandem, der den Heiligen Geist als Gabe empfängt. Ist es nicht richtig, beim Essen oder in allen Dingen zum Wohl der Brüder und Schwestern zu handeln? Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist in der Welt und dass kein anderer Gott ist als nur einer. Denn wenn es anders solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind, und wir für ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind, und wir durch ihn. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 4 bis 6. Gemäß der Lehre der Bibel ist es das Richtige, beim Essen oder bei jeglicher Handlung das Wohl der Brüder und Schwestern zu berücksichtigen. Glaube bedeutet nicht einfach, nur auf der Grundlage persönlicher Freiheit zu leben, sondern muss als ein Leben geführt werden, das den Glauben und den geistlichen Nutzen der anderen mit einbezieht. Der Apostel Paulus erklärt dieses Prinzip in 1. Korintherbrief Kapitel 10 sehr deutlich. Er sagt, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 24. Dieses Wort bedeutet, dass ein Mensch des Glaubens nicht jemand ist, der nur auf seinen eigenen Rechten oder seiner Glaubensfreiheit beharrt, sondern dass er leben muss, indem er seinen Glauben in einer Richtung einsetzt, die anderen hilfreich ist. Damals gab es innerhalb der Gemeinde eine Kontroverse über das Thema der Götzenopfer. Einige dachten, da Götzenbilder nichts seien, stehe es ihnen frei, solche Speisen zu essen. Paulus betrachtete dieses Problem jedoch nicht einfach als eine Frage der Erkenntnis oder der Freiheit. Er erachtete es für wichtiger, ob eine bestimmte Handlung zu einem Anstoß für den Glauben anderer wird. Daher sagt Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 13, »Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich für immer kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe.« Dieses Wort zeigt, dass im Leben eines Gläubigen die Liebe zu einem wichtigeren Maßstab werden muss als die Freiheit. Ebenso sagt Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31, »Ob ihr nun esset oder trinket oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes.« Ein Leben zur Ehre Gottes ist gleichzeitig mit einem Leben verbunden, das den Nutzen der anderen berücksichtigt. Denn ein Mensch, der Gott liebt, wird natürlicherweise auch die Brüder und Schwestern lieben. Folglich lautet der wichtige Maßstab im Leben eines Gläubigen nicht einfach, darf ich das tun, sondern ist dies für andere nützlich? Selbst wenn man von seiner eigenen Freiheit Gebrauch macht, darüber nachzudenken, welchen Einfluss dies auf die Gemeinschaft hat, ist die Haltung eines reifen Gläubigen. Letztendlich ist ein Leben, das zum Wohl der Brüder und Schwestern handelt, selbst wenn es sich um eine alltägliche Angelegenheit wie das Essen handelt, ein Leben, das Gott gefällt. Eine solche Glaubenshaltung entspringt der Liebe zum Volk des Herrn und wird zu der Kraft, die diese Glaubensgemeinschaft erbaut und den Glauben des jeweils anderen wachsen lässt. Paulus offenbart die Realität des Glaubens auf klare Weise. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götzenbild nichts ist in der Welt und dass kein anderer Gott ist als nur einer. Darauf folgend bekennt er, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind, und wir für ihn, und ein Herr, Jesus Christus. Dieses Bekenntnis stimmt exakt mit der Struktur des Evangeliums aus Wasser und Geist überein. Alle Dinge gingen vom Vater aus, die Errettung wurde durch den Dienst Jesu Christi vollbracht, und durch den Heiligen Geist wird die Wahrheit dieses Heilsevangeliums durch den Glauben in uns bezeugt. Paulus leugnet nicht den Inhalt der Erkenntnis an sich, sondern befasst sich damit, wie diese Erkenntnis genutzt wird. Ist es nicht richtig, um derer willen, deren Glaube schwach ist, mit Zurückhaltung zu handeln? Die Erkenntnis aber ist nicht in allen, sondern etliche essen, infolge des Gewissens, das sie bis jetzt vom Götzenbilde haben, als von einem Götzenopfer, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Speise aber empfiehlt uns Gott nicht. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, vorzüglicher. Sehet aber zu, dass nicht etwa dieses euer Recht den Schwachen zum Anstoß werde. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 7 bis 9. Nach der Lehre der Bibel ist es etwas sehr Richtiges um derer Willen zu handeln, deren Glaube schwach ist, und es ist ein Merkmal eines reifen Gläubigen. Dies liegt daran, dass Glaube nicht einfach darin besteht, die Freiheit des eigenen Glaubens zu behaupten, sondern zutiefst mit der glaubensvollen Rücksichtnahme verbunden ist, die den Glauben und den geistlichen Zustand anderer bedenkt. Der Apostel Paulus sagt in Römer Kapitel 15, Vers 1, »Wir aber, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen.« Dieses Wort bedeutet, je reifer der Glaube eines Menschen ist, desto mehr nimmt er die Rolle ein, denjenigen zu helfen und sie zu erbauen, deren Glaube schwach ist, anstatt die eigenen Rechte oder die eigene Bequemlichkeit an die erste Stelle zu setzen. Ebenso erklärt Paulus in Römer Kapitel 14 ein wichtiges Prinzip, indem er ein Thema wie das Essen als Beispiel heranzieht. Einige Menschen, die einen starken Glauben haben, denken, sie könnten jegliche Speise frei essen, doch eine Person mit schwachem Glauben könnte sich deswegen in ihrem Herzen unbehaglich fühlen oder in Versuchung geraten. In diesem Fall lehrt Paulus, dass es der Weg der Liebe ist, diese Freiheit um eines Bruders willen einzuschränken, anstatt einfach zu behaupten, ich habe die Freiheit. Dasselbe Prinzip taucht auch in 1. Korintherbrief Kapitel 8 auf. Paulus sagt, dass Erkenntnis aufblähen kann, die Liebe jedoch erbaut, und erklärt, dass ein Herz erforderlich ist, das bereit ist, eine bestimmte Handlung aufzugeben, wenn diese zu einem Anstoß für den Glauben anderer wird. Er sagt, dass es besser sei, auf seine eigenen Rechte zu verzichten, als einen Bruder zu Fall zu bringen. Diese Haltung zeigt sich auch im Leben Jesu. Anstatt auf seinen eigenen Rechten zu beharren, führte Jesus ein Leben, in dem er sich um schwache Menschen mit geringem Glauben kümmerte und deren Glauben erbaute. Daher lehrt die Bibel, dass die Reife des Glaubens nicht nach der bloßen Fülle oder dem Mangel an Erkenntnis beurteilt wird, sondern sich durch die glaubensvolle Rücksichtnahme und ein Leben des Glaubens offenbart. Letztlich ist das Handeln um derer willen, deren Glaube schwach ist, eine Tat der Liebe, die die Gemeinschaft erbaut und über eine einfache glaubensvolle Rücksichtnahme hinausgeht. Ein Mensch mit starkem Glauben wird zu jemandem, der die Verantwortung trägt, denjenigen mit schwachem Glauben zu helfen, nicht zu fallen, anstatt nur seine eigene Freiheit zu behaupten. Somit ist die richtige Glaubenshaltung, von der die Bibel spricht, eindeutig. Für diejenigen zu handeln, deren Glaube schwach ist, und sie zu erbauen, ist ein Glaubensleben, das Gott gefällt. Und dies ist ein wichtiges Glaubensprinzip, das die Gemeinschaft gesund macht. Paulus richtet seinen Blick auf die pastorale Realität. Die Erkenntnis aber ist nicht in allen. Einige Gläubige haben noch immer Gewohnheiten der vergangenen Götzenverehrung beibehalten, sodass sie beim Essen des Opfers sogar Schuldgefühle empfinden, als wäre das Götzenbild real. Daher warnt Paulus: Sehet aber zu, dass nicht etwa dieses euer Recht den Schwachen zum Anstoß werde. Das Evangelium aus Wasser und Geist verkündet Freiheit, aber es stellt diese Freiheit niemals über die Liebe. Wäre es nicht richtig, die Handlung aufzugeben, die einen Bruder zu Fall bringt? Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tische liegen sieht, wird nicht sein Gewissen, da er schwach ist, bestärkt werden, die Götzenopfer zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 10 bis 11. Die Ermahnung, die Erkenntnis abzulegen, die einen Bruder zu Fall bringt, ist zutiefst mit dem Glaubensprinzip verbunden, das die Bibel lehrt. Wichtig im Glaubensleben ist nicht einfach, was man weiß, sondern welchen Einfluss diese Glaubenserkenntnis auf andere hat. Der Apostel Paulus, der dieses Problem in 1. Korintherbrief Kapitel 8 behandelt, sagt: Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 1. Damals besaßen einige Menschen die Glaubenserkenntnis, dass ein Götzenbild nichts ist, weshalb sie dachten, es sei kein Problem, Götzenopferfleisch zu essen. Paulus urteilte jedoch nicht einfach auf der Grundlage der Richtigkeit oder Falschheit der Erkenntnis. Er erachtete es für wichtiger, wie diese Handlung einen Bruder beeinflusste, dessen Glaube schwach war. Für einige Menschen mag diese Speise überhaupt kein Problem darstellen, aber für eine Person mit schwachem Glauben kann sie zu einer Ursache für Verwirrung im Glauben oder zum Anstoß werden. Daher sagte Paulus, dass es nicht immer richtig ist, diese Erkenntnis direkt in die Tat umzusetzen, nur weil man sie besitzt. Er sagt dies in 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich für immer kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Dieses Wort zeigt, dass die Liebe, die den Glauben eines Bruders schützt, wichtiger ist, als die eigene Glaubenserkenntnis oder Freiheit zu behaupten. Hier bedeutet die Aussage, Erkenntnis abzulegen, nicht die Wahrheit aufzugeben, sondern sie bedeutet, die Haltung abzulegen, sich der Erkenntnis zu rühmen oder darauf basierend einen Bruder zu Fall zu bringen. Erkenntnis ist für den Glauben notwendig, aber wenn diese Erkenntnis ohne die Liebe genutzt wird, die aus dem Glauben kommt, kann sie Menschen eher zu Fall bringen, anstatt sie zu erbauen. Die Bibel lehrt, dass das Zentrum des Glaubens nicht einfache Glaubenserkenntnis ist, sondern ein Glaubensleben, das die Gemeinschaft durch den Glauben erbaut. Daher muss ein Gläubiger darüber nachdenken, welchen Einfluss dies auf den Glauben anderer haben wird, selbst wenn er von seiner eigenen Freiheit oder Erkenntnis Gebrauch macht. Letztendlich ist die Aussage, die Erkenntnis abzulegen, die einen Bruder zu Fall bringt, eine Ermahnung der Liebe, die aus dem Glauben kommt, Vorrang einzuräumen. Die Reife des Glaubens zeigt sich nicht darin, wie viel man weiß, sondern sie offenbart sich durch die Glaubensliebe, die die eigenen Rechte und die eigene Freiheit einschränken kann, um den Glauben anderer zu erbauen. Paulus schildert eine spezifische Situation. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tische liegen sieht, ist die Folge schwerwiegend. Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessentwillen Christus gestorben ist. Hier bedeutet Umkommen nicht die Aufhebung der Errettung, sondern es bezeichnet die Zerstörung des Glaubens und den Zusammenbruch des Gewissens. Und Paulus fügt einen entscheidenden Satz hinzu. Er sagt, man solle seinen Dienst nicht vergeblich machen, indem Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm und zu unserem Retter wurde, indem er das Gericht über die Sünde am Kreuz auf sich nahm. Ist die Verletzung des Glaubensgewissens eines Bruders nicht eine Sünde gegen Christus? Wenn ihr aber also gegen die Brüder sündiget und ihr schwaches Gewissen verletzet, so sündiget ihr gegen Christum. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 12. Gemäß der Lehre der Bibel kann man sagen, dass die Verletzung des Glaubensgewissens eines Bruders eine Sünde gegen Christus ist. Der Apostel Paulus erklärt diese Tatsache in 1. Korintherbrief, Kapitel 8, sehr deutlich. In 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 12 sagt Paulus dies, wenn ihr aber also gegen die Brüder sündiget und ihr schwaches Gewissen verletzet, so sündiget ihr gegen Christum. Dieses Wort zeigt die Tatsache, dass die Beziehung zwischen Gläubigen keine einfache menschliche Beziehung ist, sondern eine Beziehung, die in Christus gebildet wird. Damals gab es in der Korinthergemeinde einen Konflikt über das Thema des Essens von Götzenopferfleisch. Einige dachten, da ein Götzenbild nichts sei, stelle der Verzehr solcher Speisen kein Problem dar. Für diejenigen jedoch, deren Glaube schwach war, konnte diese Handlung große Verwirrung im Glauben stiften. Daher lehrte Paulus, dass man seine Freiheit nicht nach Belieben nutzen sollte, nur weil man Erkenntnis besitzt, sondern das Gewissen und den Glauben des Bruders berücksichtigen muss. Der Grund, warum Paulus dies sagte, ist, dass die Heiligen innerhalb der Gemeinde den Leib Christi bilden. Einen Bruder zu verletzen, bedeutet nicht einfach, ein Individuum zu verletzen, sondern eine Person zu verletzen, die Christus gehört. Daher erklärte Paulus, dass eine Handlung, die einen Bruder zu Fall bringt, letztendlich gleichbedeutend damit ist, gegen Christus zu sündigen. Ebenso zeigt diese Lehre ein wichtiges Glaubensprinzip. Im Glaubensleben ist nicht nur die Frage, darf ich das tun, wichtig, sondern auch die Frage, welchen Einfluss hat dies auf den Glauben des Bruders? Dies liegt daran, dass die Liebe, die den Glauben einer anderen Person schützt, wichtiger ist, als die eigene Freiheit oder Erkenntnis zu behaupten. Daher sagte Paulus, wenn es eine Handlung gibt, die einen Bruder zu Fall bringt, würde er seine Freiheit bereitwillig aufgeben. Dies ist keine Haltung, sich selbst gewaltsam einzuschränken, sondern eine Entscheidung, die aus der Liebe entspringt. Letztendlich ist das Prinzip, von dem die Bibel spricht, eindeutig. Menschen, die an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist glauben, sind eine Gemeinschaft, die durch den Glauben miteinander verbunden ist, und die Handlung einer Person kann den Glauben einer anderen Person beeinflussen. Daher ist eine Handlung, die das Gewissen eines Bruders verletzt oder seinen Glauben zerstört, keine einfache persönliche Angelegenheit, sondern wird auch zu einem wichtigen Thema innerhalb der Glaubensbeziehung zu Jesus Christus. Daher ist es im Glaubensleben der Weg, der Gott gefällt, die Glaubensliebe über die Erkenntnis zu stellen und in der Glaubensrichtung zu handeln, die den Glauben des Bruders erbaut. Paulus offenbart den Kern des Problems. Wenn ihr aber also gegen die Brüder sündiget und ihr schwaches Gewissen verletzet, so sündiget ihr gegen Christum. Warum ist das so? Es liegt daran, dass sie Glieder sind, die durch den Glauben an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist von der Sünde errettet wurden und ein Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Die Freiheit, die einen Bruder niederreißt, ist ebenfalls das Begehen einer Sünde. Schlussfolgerung: Gibt es nicht einen Grund, den Nutzen des Bruders zu wählen? Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich für immer kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 13. Gemäß der Lehre der Bibel gibt es einen klaren Grund, warum ein Mensch, der an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist glaubt, den Nutzen des Bruders wählen muss. Dies liegt daran, dass der Glaube nicht einfach ein individuelles Leben ist, sondern das Leben einer Gemeinschaft, die in Christus miteinander verbunden ist. Erstens liegt es daran, dass die Heiligen eine Gemeinschaft sind, die den Leib Christi bildet. Die Bibel vergleicht die Gemeinde mit dem Leib Christi. Wie Glieder eines Leibes sind die Heiligen miteinander verbunden. Daher kann die Handlung einer Person eine andere Person beeinflussen. Den Nutzen des Bruders zu berücksichtigen, ist keine einfache Rücksichtnahme, sondern das Werk der Erbauung des gesamten Leibes. Zweitens liegt es daran, dass die Glaubensliebe, die aus dem Glauben kommt, das Glaubensprinzip ist, das die Glieder erbaut. Jesus sagte, dass Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben das größte Gebot sei. Den Nutzen des Bruders durch den Glauben zu wählen, ist genau das Erscheinungsbild der praktischen Umsetzung dieser Liebe im tatsächlichen Leben. Die Haltung, zuerst an den Nutzen einer anderen Person zu denken, anstatt an die eigene Freiheit oder den eigenen Profit, ist ein Leben, das die Liebe Christi offenbart. Drittens dient es dazu, den gläubigen Glauben des Bruders zu schützen. Unter den Heiligen gibt es Menschen, deren Glaube stark ist, und es gibt auch Menschen, die noch schwach sind. Eine bestimmte Handlung mag für mich kein Problem sein, aber sie kann für eine andere Person zu einem Anstoß des Glaubens werden. Daher lehrt die Bibel, dass es wichtig ist, rücksichtsvoll zu sein, damit der Glaube des Bruders nicht fällt, anstatt die eigenen Rechte zu behaupten. Viertens liegt es daran, dass es ein Leben ist, das dem Herzen Christi folgt. Jesus suchte nicht zuerst seine eigenen Rechte oder seine eigene Herrlichkeit, sondern erniedrigte sich selbst, um Menschen von der Sünde zu erretten. Dass die Heiligen ein Leben führen, das den Nutzen des Bruders wählt, ist das Erscheinungsbild eines Lebens, das dem Herzen Christi folgend gelebt wird. Fünftens dient es dem Nutzen der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist. Wenn das Leben der Heiligen als ein Erscheinungsbild der gegenseitigen Rücksichtnahme und der Liebe durch den Glauben in Erscheinung tritt, wird die Gemeinschaft gesünder und das Evangelium aus Wasser und Geist wird ebenfalls auf schönere Weise offenbart. Wenn man hingegen nur seinen eigenen Profit verfolgt, wird die Gemeinschaft gespalten und der Einfluss des Evangeliums aus Wasser und Geist kann ebenfalls geschwächt werden. Letztendlich ist der Grund, warum ein gläubiger Mensch den Nutzen des Bruders wählt, kein einfacher moralischer Grund, sondern er liegt in dem Leben der in Jesus Christus vereinten Gemeinschaft und dem Prinzip der Glaubensliebe begründet. Diese Haltung erbaut die Gemeinde, lässt den Glauben des jeweils anderen wachsen und erfüllt ein Leben, das mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Paulus schließt dieses Kapitel mit einer kraftvollen Schlussfolgerung ab. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich für immer kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Dies ist nicht die Stimme des Gesetzes. Es ist eine freiwillige Entscheidung, die aus dem Glauben fließt, der an das Evangeliumswort aus Wasser und Geist glaubt. Es dient nicht dazu, Errettung von der Sünde zu erlangen, noch dazu, Regeln einzuhalten, sondern dazu, das Glaubensleben des Bruders zu bewahren. Da man durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits alle Freiheit besitzt, kann man diese Glaubensfreiheit vielmehr bereitwillig und freudig aufgeben. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, fragt uns heute: Rettet deine Richtigkeit den Glauben des Bruders oder beweist sie lediglich deine Glaubensfreiheit? Eine Predigt von Paul C. Jong, 1. Korintherbrief, Kapitel 8. Geliebte Heilige, heute möchten wir durch das Wort aus 1. Korintherbrief, Kapitel 8 untersuchen, wie wir die Erkenntnis des Evangeliums aus Wasser und Geist, die Liebe Christi und die wahre Glaubensfreiheit nutzen sollten. Dieses Wort behandelt nicht einfach das Problem der Götzenopfer, sondern es ist ein Wort, das klar zeigt, mit welcher Glaubenshaltung ein Mensch leben muss, der das Evangelium aus Wasser und Geist kennt. Paulus spricht zuerst folgendermaßen: So wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Dieses Wort bringt sehr viele Lehren mit sich. Glaube erfordert Erkenntnis, aber wenn diese Erkenntnis falsch genutzt wird, macht sie diesen Menschen hochmütig. Innerhalb der Korinther Gemeinde gab es viele Menschen, die die Erkenntnis besaßen, dass ein Götzenbild nichts ist. Die Erkenntnis an sich, die sie besaßen, ist keine falsche Aussage. In der Realität hat ein Götzenbild nichts, womit es sich vor Gott rühmen könnte. Gott ist nur Gott der Vater, Gott der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, die zur heiligen Dreieinigkeit geworden sind. Obwohl sie jedoch durch den Glauben, der an Jesus Christus glaubt, mit dieser Erkenntnis Errettung empfingen, nahmen sie in Bezug auf das Problem der Götzenbilder keine Rücksicht auf andere Menschen. Dies war das Problem. Geliebte alle, Sie müssen die Tatsache kennen, dass ein Mensch, der an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt hat und von der Sünde errettet wurde, ebenfalls in Hochmut verfallen kann. Daher sagt der Apostel Paulus dies. Er sagte, dass Erkenntnis aufbläht, die Liebe jedoch einen Menschen erbaut. Im folgenden Wort sagt Paulus: Sondern etliche essen, infolge des Gewissens, das sie bis jetzt vom Götzenbilde haben, als von einem Götzenopfer, und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Das heißt, selbst dieselbe Handlung stellt für einige Menschen kein Problem dar, aber für andere Menschen kann sie zu einer Sache werden, die den Glauben zerstört. Wichtig ist hier nicht die Handlung an sich, sondern welchen Einfluss diese Handlung auf den Glauben einer anderen Person ausübt. Ein Mensch, der das Evangelium kennt, besitzt die Glaubensfreiheit. Er nutzt diese Glaubensfreiheit jedoch nicht nur zu seinem eigenen Nutzen. Warum ist das so? Ein Mensch, der das Evangelium aus Wasser und Geist kennt, empfing Errettung, indem er glaubte, dass seine Errettung gänzlich darauf beruhte, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen bekam, das Gericht über die Sünde am Kreuz empfing und von den Toten auferstand, wodurch er unser Retter wurde. Aus diesem Grund sind wir nicht länger diejenigen, die unter dem Fluch des Gesetzes stehen, sondern diejenigen, die von allen Sünden befreit wurden. Paulus warnt jedoch folgendermaßen: Sehet aber zu, dass nicht etwa dieses euer Recht den Schwachen zum Anstoß werde. Dies ist das Prinzip des Glaubenslebens innerhalb des Evangeliums. Es bedeutet nicht, dass ein Gläubiger leben kann, wie er möchte, sondern vielmehr geht damit als jemand, der den Glauben besitzt, der andere Menschen von der Sünde befreien kann, eine tiefere Verantwortung einher. Paulus spricht noch eindringlicher: Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich für immer kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Dies ist ein extremer Ausdruck, aber es wird auch zu einem Wort, das besagt, dass er andere Seelen als so kostbar erachtet. Geliebte Heilige, ein Mensch, der die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennt und daran glaubt, benötigt ein Glaubensleben, das Selbstbeherrschung für diejenigen üben muss, die noch nicht errettet wurden. Er muss die Errettung der Seelen anderer Menschen als wichtiger ansehen, als seine eigenen Glaubensrechte zu behaupten. Denn er weiß, dass auch er jemand ist, der durch die Gnade von Gottes Evangelium aus Wasser und Geist von der Sünde errettet wurde. Hier müssen wir eine Sache klarstellen. Dies ist keine Aussage, um wieder zum Gesetz zurückzukehren. Es geht nicht um die Frage, darf ich das tun oder darf ich das nicht? Wir sind bereits diejenigen, die durch den Glauben innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist Errettung erlangt haben. Wenn diese Glaubensfreiheit jedoch als Zügellosigkeit genutzt wird, führt dies dazu, dass die Seele des Nächsten verloren geht. Ein Mensch, der das Evangeliumswort aus Wasser und Geist nicht kennt, versucht, sich selbst mit seinen eigenen guten Taten zu bedecken. Daher beurteilt er den Glauben eines gläubigen Menschen danach, was dieser ist und was er nicht tut. Ein Mensch, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist jedoch anders. Als jemand, der bereits von allen Sünden errettet wurde, ist er ein Mensch, der den Glauben besitzt, der sich selbst zurückhalten kann, um andere Menschen zu erbauen. Letztendlich ist der Kern von 1. Korintherbrief, Kapitel 8, folgender: Wenn sich die wissende Erkenntnis eines Menschen, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, nicht als Liebe offenbart, kann sie anderen keinen wahren Nutzen bringen. Geliebte alle, verweilt ihr Glaubensleben vielleicht nur in der Erkenntnis? Verurteilen sie andere Menschen oder erheben sie sich selbst mit der Tatsache, dass sie das Evangelium aus Wasser und Geist kennen? Wenn dem so ist, müssen sie wieder zum Herrn zurückkehren. Welchen Dienst hat Jesus für uns getan? Weil er die Sünden der Welt durch die Taufe, die er für unsere Sünden von Johannes empfing, auf sich übertragen bekam, das Gericht über die Sünde am Kreuz für uns empfing und von den Toten auferstand, konnten wir durch den Glauben errettet werden. Ein Mensch, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist ein Mensch, der ein Leben führt, in dem er die Seelen anderer Menschen rettet und ihren Glauben erbaut, indem er das Evangelium aus Wasser und Geist verbreitet. Nun muss unser Glaubensmaßstab eindeutig sein. Er lautet nicht: Ist dies möglich? Sondern: Rettet dies die Seele einer anderen Person? Dies wird zur Richtschnur des Glaubens, nach der wir innerhalb des Evangeliumswortes aus Wasser und Geist leben müssen. Ich bete im Namen des Herrn, dass dieses Evangelium tiefe Wurzeln in ihren Herzen schlägt, so dass eine Fülle an Erkenntnis zur Liebe führt und dass sich diese Liebe als ein Leben offenbart, das den Glauben anderer Menschen erbaut.